saß in meinem Kinderzimmer, lag auf dem Boden, hab Gameboy gespielt, Skate or Die, und dieser Song lief, da war meine Welt in Ordnung, 100% in Ordnung.
Das war so ein schöner Moment einfach, also kann man, glaube ich, kaum in Worte jetzt fassen, sagen, ja, okay, aber das verbinde ich damit, das ist auch ein positives Gefühl für mich gewesen, okay. Obwohl es mir eigentlich echt nicht gut ging. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beats, Rhymes and Love. Und ich freue mich, dass Lars, a.k.a. LSD The Funky Child, a.k.a. Kanda Unstruct, a.k.a.
Das war's eigentlich.
A.k.a. Das war's, am Start ist. Und ich freue mich deshalb, weil wir uns schon Ewigkeiten kennen. Du seit 30 Jahren Rapper bist. Du mich unternehmerisch extrem begleitest bei ganz, ganz vielen Dingen, zumindest alles, was visuell ist. Audiomäßig hast du ja zu allen Podcasts den Beat gemacht. Du hast die Logos für uns gemacht. Angefangen mit Snack People war, glaube ich, das erste Logo, was du gemacht hast. Nee, vorher war
Beat
noch...
Beat Lounge Party Flyer.
Beat Lounge Party Flyer, genau. Das hast du doch gemacht. Wir haben zusammen aufgelegt, hatten eine geile Zeit und es mündet, wie es sein sollte, das halten wir jetzt mal ganz werbemäßig in die Kamera.
Aber sicher.
In eine Vinyl, und das ist die erste Podcast-Vinyl, zumindest von meinem Podcast, Unternehmer-Jam-Session. Und auf der B-Seite Beats, Rhymes and Love. Und deswegen sitzen wir heute zusammen, also nicht wegen dieser Vinyl. Die erscheint im März. Kann man sie käuflich erwerben zu horrenden Preisen.
Ja, absolut. Ist auch garantiert, steigt die im Wert. Also ist eine sichere Wertanlage für alle.
Auf jeden Fall, sie ist streng limitiert. Ja. Das ist diesmal kein Marketing-Blabla, sie ist wirklich streng limitiert auf
20.
20, aber nur 10 im Verkauf, ne?
Ja.
Rest ist unter der Ladentheke.
Richtig. An die Investoren, die dann auch...
An die Investoren, genau. Yes, da machen wir nochmal eine separate Folge zu der Platte. Und du bist ja jetzt hier als Gast... Beats, Rhymes and Love. 5 Platten hast du hoffentlich dabei.
Ja.
Ich habe 5 Platten dabei. Und ich bin gespannt, wir machen überhaupt kein langes Vorgeblänkel. Gast fängt immer an und dann machen wir Ping-Pong-mäßig immer abwechselnd. Jeder eine Platte, wenn du Bock hast.
Ja, klar. Dann fange ich an. Ich halte die erste Platte hier in die Cam. Man muss sagen, ich besitze einige Platten. Also... Ich will jetzt nicht die Zahl sagen, aber es sind so ungefähr 2000 Platten und auch verschiedene Genres. Und diese hier, Horrible Crows, Elsie, ein Projekt von Brian Fallon und Ian Perkins, ist eine, würde ich sagen, Rock-Indie-Scheibe. Das ist, glaube ich, eine der wenigsten Musikrichtungen, die in meinem Plattenregal sind. Ja. Aber trotzdem diese Platte eine sehr wichtige. Zum einen... Ich mag den Stift von Brian Fallon, wie er schreibt, seine Texte, die sind auf eine gewisse Weise poetisch, abstrakt, aber nicht zu abstrakt und nicht zu verkopft. Und ich mag die Melodien, die er schreibt.
Mhm.
Und ich glaube, auch bei dieser Platte hat er ganz viel Songs geschrieben. Und diese Platte ist der Soundtrack zu einem Urlaub, den ich mit meinem besten Kumpel Maru gemacht habe.
Okay, where you at?
So ist es. Also wir kennen uns, seitdem wir 5 Jahre alt sind. Mhm. Und er ist ja vor 30 Jahren in die Schweiz gezogen. Und wir hatten uns natürlich mal vorgenommen, ja, wir sehen uns oft, aber wie es halt so ist mit Familienplanung, das Leben und so weiter. Aber wir haben es schon ein paar Mal geschafft. Und 2014, also diese Platte Elsie ist erschienen 2011 oder 2012. Mhm. Und 2014 sind wir dann zusammen nach Frankreich gefahren für 10 Tage nach Le Porche. Das ist in der Nähe von Bordeaux. Ist ein Zeltplatz mitten in so einem Pinienwald. Und der Maru wollte mir mal zeigen, dass ich auch Wellensurfen kann. Okay. Weil ich kann ein bisschen skaten und das war sozusagen auch unsere Jugend. Und er ist ein sehr begnadeter Surfer, Wellenreiter. Und wir sind Ende September dorthin gefahren. Das heißt, es war super leer. Es waren auch keine Touristen mehr da. Und diese ganze Stimmung dieses Zeltplatzes und auch am Strand waren wir meistens relativ allein. Und da lief halt die ganze Zeit diese Platte, weil klar, wir sind auch große Rap-Fans, aber irgendwie so der Vibe dieses ganzen Urlaubs war eher so Indie-Rock. Und wir hatten beide auch so ein bisschen Privat-Trouble und die Platte passt einfach musikalisch komplett dazu. Und seitdem ist das wie so ein Anker. Immer wenn diese Platte läuft, habe ich genau diese Bilder vor mir. Strand, morgens aufstehen, Kaffee machen, vorm Zelt mit der Bialetti und dann runter an den Strand, ganzen Tag da im Wasser. Es war schon arschkalt, aber wir hatten ja zum Glück Neo.
Ja.
Und ja, da gibt es ein krasses Foto, was er von mir geschossen hat. Und da sieht man halt wirklich einfach, also ich mag nicht gerne Fotos von mir schauen, aber das gucke ich gerne an, weil da sieht man das Glück sozusagen in meinem Gesicht und in meinen Augen, wie ich da so aus dem Wasser komme und einfach sitze. Ja, und das ist halt so eine Geschichte zu dieser Platte.
Ja, ja, schön, wie du das beschrieben hast. Also welche Erinnerungen Musik auslösen kann und dass man irgendwie gefühlt, also so geht es mir auch immer, dass ich so eine Platte habe oder vielleicht auch mehrere Platten, die so als Soundtrack für eine bestimmte Zeit irgendwie stehen. Urlaub oder auch eine längere Zeit. Ja, finde ich schön. Zum Thema Funktionskleidung kann ich immer nur empfehlen. Funktionskleidung ist ein kleiner Insider, weil Lars sich über meine Hose, die ihr nicht sehen könnt, lustig gemacht hat. Weil ich das ist eine Funktionshose anhabe, das ist meine Wanderhose. Ja. Da fällt mir auch hervorragend, weil wir es vorhin auch hatten, von Studio Braun, der Wanderhose.
Richtig.
Die Wanderhose, auch eine kleine Empfehlung. Und würdest du sagen, die Musik ist so Soundtrack generell von so Surfern? Oder zumindest in dem Umkreis, wo ihr wart?
Ist schwer zu sagen. Also ich glaube, so die Surfer an sich ist auch so eine gemischte Gruppe mittlerweile, wie so Skater halt auch. Ne? Ich meine, früher gab es halt eher dann so, ja, dann gab es die Skater, die haben Punk gehört oder Hardcore und ein bisschen Indie. Aber ich glaube so, also die Leute, die ich da gesehen habe, das waren auch ein paar Kids, die waren da, ein paar Mädels. Ich glaube nicht, dass die jetzt alle irgendwie so dieser Rock-Amerikaner-Indie-Schiene irgendwie treu waren. Aber also für mich passt das irgendwie schon sehr, sehr gut.
Mhm,
so, weil das halt einfach so ein bisschen auch organischer ist, dort alles und die Musik halt auch organischer ist, anstatt jetzt halt irgendwie gesampelte Beats oder so. Ne? Das passt dann eher so ins urbanere Großstadt-Milieu, finde ich.
Ja, so. Da wollte ich nämlich auch drauf zu sprechen kommen, eine Frage stellen, weil du ja gesagt hast, dass du früher geskatet bist. Und ich habe mir übrigens ein Skateboard gekauft jetzt.
Ich habe es gehört in
genau,
Gastfolge.
Mit Ella zusammen. Und was war da der Soundtrack für dich beim Skaten? Was würde dir als erstes einfallen?
Boah, also ich glaube, muss ich mal kurz zurück überlegen. Eine Platte, die ich auf jeden Fall beim Skaten immer gehört habe, war die erste Cypress Hill.
Ah, okay.
Das war die, ich weiß gar nicht, die heißt Cypress Hill, ne? Cypress Hill mit Pigs drauf und
ist auch hier How I Just Kill a Man drauf.
Ja, ja. Genau. Die habe ich beim Skaten gehört. Run DMC, Tougher Than Leather war so ein Soundtrack. Also da war schon viel Gemischtes drauf. Also auf meinem Walkman damals, auf den Tapes.
Für die, die es noch kennen.
Richtig.
Walkman.
Genau. Da habe ich einfach drauf gemacht, was ich in die Finger gekriegt habe, glaube ich.
Ja. Aber Walkman viel, viel besser als Discman. Discman war ja einfach
Discman, die
immer gesprungen.
Ja,
war
genau.
Völlig nervig einfach immer.
Walkman auf jeden Fall. Sony, Metal, irgendwie sowas.
Ja, geil. Yes. Gut.
Was dann ist deine erste Scheibe?
Ja. Auch etwas Überraschendes, vermute ich jetzt mal. Es ist eine Samy Deluxe Platte.
Oh ja.
Das ist jetzt vielleicht nicht überraschend, dass es eine Samy Deluxe Platte ist. Bin ja ausgewiesener Samy Deluxe Fan. Aber das, finde ich, ist eigentlich eine Platte aus einer Zeit, wo ich nicht so d'accord mit seiner Musik war. Nennt man das Dipset-Zeit?
So. Ich würde sagen, das war schon sehr beeinflusst davon, ne?
Ja. Und ich habe die Platte aber deswegen ausgewählt, weil die in diesem letzten Bundle drin war, was ich sehr cool fand von Samy Deluxe, wo er irgendwie nochmal so ein paar Platten neu aufgelegt hat, was du dann wie so ein Abo abschließen konntest und hast dann wöchentlich immer eine Platte bekommen. Und das war echt ein geiles Gefühl. Also es hat mir so, das ist, wie heißt der, Zalando, war doch früher immer, ne, Schrei vor Glück oder sowas, wo so Frauen dann immer zur Tür gelaufen sind und geschrien haben, weil endlich die Schuhe da waren. So habe ich mich ein bisschen gefühlt, als dann freitags immer die Platten ankamen, weil die es tatsächlich immer geschafft haben, zu Release Friday kam immer diese Platte an. 10 Stück oder was, weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall, aber die Platte habe ich deswegen bewusst ausgewählt, weil dort ein Song drauf ist. Da hast du mir mal gesagt zu diesem Song, Thorsten, hör dir mal an, hör dir mal den Text an, das spiegelt dich voll wieder.
Oh, jetzt bin ich gespannt, wer das ist.
Das ist der Song Blinded. Allein das Sample finde ich schon geil. Und da ist eine Zeile, und das meintest du, weil ich ja früher so Hardcore-Workaholic war. Mhm. Und da ist die Zeile unter anderem drauf, ich kann nicht abschalten, nicht mal vollkommen besoffen. Mhm. Damals habe ich noch Alkohol getrunken. Mhm. Und dieser ganze Part, wo diese Zeile drin ist, ich kriege jetzt nicht zusammen, habe ich sogar mal, ich glaube, es war Folge 0 von meinem Podcast Unternehmer-Jam-Session oder Folge 1, da habe ich diesen komplett vorgelesen,
okay,
weil dieser mich so widerspiegelt. Zum damaligen Zeit noch mehr, mittlerweile trinke ich ja keinen Alkohol mehr. Und ich finde es ein Hammer-Song tatsächlich, und ich mag auch total, also es sind eigentlich rückblickend betrachtet und auch aktuell betrachtet viele gute Songs drauf, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Auch der mit Das Bo. Mhm. Ich sag's hier auf dem Mixtape, Yo Mama sind, darf man ja wahrscheinlich gar nicht sagen. Mhm. Könnt ihr euch anhören. Finde ich einen coolen, coolen Song. Und da kommt auch, wo er sagt, hier, spende doch mal ein paar Dollar. Dispo Dancing, Das Bo.
Ja. Ja, also bis heute mein Leitmotto.
Ja, genau. Mag ich sehr auf jeden Fall. Aber vor allem wegen dem Song Blinded und die Verknüpfung mit dir. Jedes Mal, wenn ich den Song höre, mhm, weiß ich doch ganz genau, dass du zu mir gesagt hast, hör dir das mal an.
Ja, geil. Ja, ich fand die Zeit auch spannend. Also ich bin nach wie vor, würde ich jetzt sagen, es gab nie eine schlechte Samy Deluxe Zeit. Es gab eher immer nur so eine Zeit, die dann vielleicht nicht so gut gealtert ist.
Ja.
Und manche Tracks sind halt irgendwie, haben mich dann auch nicht erreicht oder so. Jetzt ist er im Moment, finde ich, bei mir wieder ganz oben.
Wahnsinn.
So, da mit den Projekten, die er macht. Und zu der Zeit, aber da waren wir auch selber viel aktiv, habe ich dann auch nicht mehr in alles reingehört. Aber die Mixtapes waren auch jeden Fall immer auch inspirierend, so soundtechnisch und auch einfach so ein bisschen so das Abgehangene und was er halt, wie gesagt, so diese Dipset-Mentality, einfach so scheiß auf alles, du bringst jetzt einfach mal raus. Auf jeden Fall ein gute Wahl.
Aber wie fandest du sein Side-Projekt, wo mir der Name jetzt gerade gar nicht einfällt, da wo er dann so geschminkt war und so?
Habe ich nie gehört. Herr Sorge.
Herr Sorge, genau.
Habe ich nie gehört. Also ich die Video-Dinger gesehen, aber es war jetzt dann einfach so, ja, okay, solide, aber da ich auch mit der Ästhetik von der Talkbox, Quatsch, vom Autotune, kann ich bis heute nicht viel anfangen. Ich mag es einfach nicht.
Mhm.
So, es hat nichts. Ich hate es nicht, aber ich finde es irgendwie befremdlich, wenn so eine Stimme irgendwie so entfremdet wird. Von daher kann ich mir das nicht anhören.
Ja. Ja, ich kann eigentlich auch gar nicht viel zu dem Album selber sagen, weil ich es, glaube ich, bewusst nie gehört habe. Ich hatte jetzt nur vorletztes Jahr Samy gesehen mit dem Klassikorchester zusammen, was echt bahnbrechend war. Also, wow. Und da hat er einen Herr Sorge Song gespielt, auch dann halt noch auf einem anderen Instrumental, offensichtlich auf Klassik, aber fand ich textlich stark tatsächlich.
Ja, glaube ich auch. Er hat ja selber mal irgendwie in einem Interview gesagt, da war er an einer ganz anderen mentalen Verfassung, und ich meine, das bringt ja auch immer ganz andere Facetten aus einem raus. Also ich will dem nichts absprechen, aber es ist jetzt einfach nichts, was ich mir anhören würde, und jetzt so rückblickend finde ich es dann auch nicht mehr interessant, weil ich ja weiß, er ist irgendwie, hat sich weiterentwickelt und so.
Ja.
Kommt es irgendwann nochmal vor, dass man reinhört.
Könnte einen wahrscheinlich dann vielleicht catchen, wenn man in derselben mentalen Verfassung ist. Das ist ja ganz oft so, wenn man dann resoniert auf einmal damit.
Das stimmt.
Also ich habe viele Alben, ohne dass mir jetzt eins konkret einfällt, die ich früher nicht cool fand, aber jetzt auf einmal cool finde, weil ich in einer ganz, ganz anderen Verfassung jetzt auch selber bin. Absolut. Und auch denke so, oh, jetzt verstehe ich, warum das damals so gerappt wurde und so.
Ja, manche Sachen wachsen an einem, und aus manchen wächst man auch raus. Ja. Definitiv.
Yes. Bin gespannt.
Platte Nummer 2. Ja, okay. Womit fange ich Gehen wir mal ganz zurück. Und zwar für die, die es kennen, Konfirmandenunterricht. Das ist das Stichwort. Das ist die Platte.
Okay.
Und zwar ist das ein Sampler von dem großartigen und wirklich renommierten Greensleeves-Label. Und zwar ist sie aus dem Jahr 1989. Wie bin ich an diese Platte rangekommen? Und was hat das mit Konfirmandenunterricht zu tun? Wie gesagt, ich habe Platten rausgesucht, zu denen ich auch gute Geschichten erzählen kann. Ich bin konfirmiert worden. Und davor hatte man im evangelischen Konfirmandenunterricht, ich weiß gar nicht, ein Jahr oder so.
Hatte ich auch, ja.
Wie alt ist man da? 10, 12, 11, ja. 12, so in dieser Riege. Ich weiß es leider nicht mehr. Auf jeden Fall, ich komme ja aus einem kleinen Dorf mit so damals vielleicht 800, 900 Einwohnern und einem Dorfgemeinschaftshaus, in dem wir da diesen Konfirmandenunterricht gemacht haben. Und wir hatten das erste halbe Jahr, glaube ich, einen absolut schlimmen Pastor. Also einen richtigen klassischen Pastor, wie man sich vorstellt, grausam. Und der ist dann aber in Rente gegangen und deswegen habe ich diese Geschichte auch nochmal ausgewählt, weil ich da auch nochmal Shoutouts an Ulrich Klein, der Pastor, der danach folgte, der mir übrigens 1991 eine Doppel-CD überreichte mit dem Titel Es gibt Reis und meinte, Lars, hör dir das an, das ist was für dich.
Helge Schneider, oder?
Ja, das war der Pastor, der mich auf Helge Schneider gerast hat. Und so war der Typ drauf. Es war einfach ein junger Typ, der open-minded war und dieses ganze Religionsding einfach so gut beigebracht hat und auch einen Zugang irgendwie zu uns allen damals gefunden hat. Naja, kam ich an diese Platte? In diesem Dorfgemeinschaftshaus stand so ein, wie es in den 90ern üblich war, so ein Turm, wo obendrauf so eine Glasplatte war, darunter war ein Plattenspieler, dann kam ein Radiodeck, dann kam ein Kassettendeck, CD glaube ich noch nicht, und unten drunter war so ein Fach, wo man so Platten reinstellen konnte. Hm. Und da standen so 10 Platten oder sowas drin, in unserem Dorfgemeinschaftshaus. Irgendjemand hat die gespendet. Und es gibt noch ein Foto von mir von irgendeiner Veranstaltung, wo ich da so auf diesem Plattenspieler scratche mit irgendeiner Platte, weil da waren halt nur irgendwelche Volksmusik oder irgendwas war da drin. Mhm. Und ich zog dann diese Platte raus. Ich halte sie nochmal rein. Und ich war damals ja, fing das so an mit dem Hip-Hop und hier sind ja so Zeichnungen drauf und Turntables, Singles und so weiter. Und ich habe diese Platte aufgelegt und man muss halt dazu sagen, das ist so eine Rhythm-Platte, wo 10-mal der gleiche Rhythm drauf ist.
Okay.
Nur halt mit anderen Interpreten jeweils besungen. Mhm. Was ist dieses Reggae-Konzept oder Dancehall-Konzept, was auch schon 89 halt da war, dass es halt eine Crew gibt, die einen Beat produziert und die verschiedenen Artists gehen halt darüber und toasten und singen darüber. Und du musst dir halt vorstellen, auf so einem kleinen Dorf, ich hatte noch nie in meinem Leben Dancehall gehört.
Mhm.
Ich lege diese Platte auf und denke mir so, warum ist da die ganze Zeit die gleiche Melodie und was ist das für ein komischer Dialekt und was ist das? Und es war einfach so faszinierend, dass ich halt unseren Pastor gefragt habe, ich so, Alter, ich will diese Platte gerne haben. Ja, komm, nimm mit nach Hause.
Ja, okay.
Und ich musste erstmal durch diverse Plattenläden und so gehen, um überhaupt zu fragen, was es mit so einer Platte auf sich hatte, weil ich es einfach null wusste, was es halt mit diesen Rhythm-Platten halt auf sich hat. Naja. Und das ist halt diese Geschichte dazu. Ich habe es dann irgendwann rausgefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat, wieso das Konzept dahinter ist. Aber ja, da ist zum Beispiel auch hier drauf der Typ von, das war auf einer anderen. Ist egal. Auf jeden Fall ein klassischer Dancehall-Rhythm, wie man die so kennt, mit 10 coolen Versionen drauf. Lohnt sich auf jeden Fall auszuchecken.
Ja, aber spannend ist ja, also die Frage, die mir direkt in den Kopf kommt, du hast ja gesagt, du standest dann da schon am Plattenspieler und hast gescratcht. 11, 12 oder wie,
ja,
wie alt du da immer warst. Wo kam denn der erste Zugang zum Plattenspieler für dich her?
Ja, ich hatte keinen, also doch, ich hatte auch so eine Anlage.
Ja.
Aber für mich war das, ich habe das irgendwo gesehen. Ich kann es nicht mehr sagen. Und dann war natürlich klar, irgendwo muss halt gescratcht werden. Und dann gucken wir mal, wie das so geht. Ne? Aber das war natürlich grausam. Die waren ja nicht gewichtet.
Ist ja klar. Aber du hattest niemanden, der jetzt aus deinem näheren Umfeld irgendwie Plattenspieler...
Nein. Also diese... Kompaktanlagen.
Ja, ja, die hatte ich auch, diese Türme, ne, wo dann ganz oben immer der Plattenspieler ist.
Das war so die ersten Sachen und ich wusste auch nichts von Technics und dass das dann nicht riemengetrieben ist und so.
Aber wusstest du da schon, dass es DJs gibt?
Ja, ja, klar. Ja. Irgendwo hatte ich das auf jeden Fall gesehen. Und ich hatte sogar dann ein paar Jahre später mal so eine DJ-Konsole aus einer Diskothek jemanden abgekauft mit zwei Plattenspielern und so einem Mischpult mit Crossfader. Aber es war auch noch riemengetrieben, also scratchen konnte man damit auch nicht. Es war auf jeden Fall eher so Start und Stopp.
Ja. Hast du erst dich als DJ betätigt, bevor du angefangen hast zu rappen?
Ja, also Musik so war erstmal reiner Konsum.
Ja.
Und meine Musikgeschichte beginnt eigentlich nach meiner Schule. Ich glaube, das war 94. Da sind wir auf eine neue Schule gekommen. Ich und mein Homie Sven damals. Ist immer noch mein Homie. Aber wir sind auf diese neue Schule gekommen und sind durch die Schule gegangen, haben gecheckt, was kann man hier machen. Und dann sind wir an einen Raum gekommen, wo drauf stand Proberaum.
Ja.
Und dann haben wir diese Tür aufgemacht, saß tatsächlich ein Lehrer drin und an der Wand hingen Instrumente. Und dann sagt er so, hi. Und wir dann auch so, ja, hi, können wir hier eigentlich proben? Sagt er so, seid ihr eine Band? Und wir beide so, ja. Überhaupt keine Band gewesen. Aber dann waren wir eine Band und dann haben wir noch einen Kollegen und das war so der erste Zugang. Wir dachten, ja, da sind dann auch vielleicht irgendwelche Sampler oder irgendwas. Wir haben dann so sind wir einfach rangekommen und das war ja viel, viel früher und dann 94 haben wir dann einfach angefangen und da habe ich meine ersten Texte geschrieben.
Mhm.
So fing das eigentlich an.
Cool.
Ja.
Gut, dann mache ich mal weiter mit.
Oh ja, die kenne ich auch noch.
Latte. Strange Games and Funky Things Part 3 offensichtlich. Ich kenne nicht Part 1, Part 2. Kenne ich alles nicht. Ist zusammengestellt von Kenny Dope, legendärer Hip-Hop, DJ, Produzent,
Hausproduzent
aus den USA. Und mit dieser Platte, das ist die erste Platte, die mir einfällt, wenn ich an Beat Lounge denke. Das hattest du vorhin damals schon erwähnt. Das ist eine Partyreihe, die witzigerweise auch mit dem guten Homie Sven, ist aber nicht der gleiche Sven, veranstaltet habe. Und in dem Kontext haben wir uns überhaupt auch kennengelernt. Mhm. Haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dass wir im gleichen Plattenladen abhingen und wieder irgendwie ins Gespräch kamen und du uns den Kontakt nach Göttingen gegeben hast, in die Rodeo-Bar, was immer wie der Inhaber heißt. Und weil wir expandieren wollten von Kassel nach Göttingen. Und haben dann da angefangen, Partys zu machen. Und da habe ich mir auch diese Platte gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr, pro Vinyl ist, glaube ich, Frankfurt. Kann das sein? Ist auf jeden Fall noch 38 D-Mark.
Oh, war das dieser absolute Riesen-Plattenladen,
genau,
wo wir zusammen drin waren?
Irgendwo in der Nähe von der Konstablerwache. Da so ein paar Straßen hinten, so ein langer Raum.
Da war ich überfordert, wo wir da waren.
Ja, genau, Pro Vinyl, da habe ich die gekauft und ich habe die hier hinten noch markiert, ich weiß nicht, ob das die Kamera einfangen kann, mit XB und XL. Beat Lounge stand nämlich Beat für Tanzbar und Lounge für loungige Beats und danach habe ich die Lieder hier offensichtlich kategorisiert und da sind so Hammer-Songs drauf wie Barry White, Playing Your Game Baby, Leon Haywood, I Wanna Do Something Freaky For You.
Classic.
Classic vor allem, weil viele bekannte Hip-Hop-Songs diese Beats gesampelt haben. Und das hat mich früh total fasziniert, diese Sample-Kultur einfach. Weil ich dachte, als ich das erste Mal Hip-Hop gehört habe, hatte ich überhaupt nicht die Connection. Okay, das sind irgendwie Samples, alte, da gibt es irgendwie andere Songs zu.
Same, ja.
Und ich fand es aber immer so krass, wo ich dachte, und ich habe am Anfang immer gedacht, krass, jetzt biten die Hip-Hopper, weil ich erst nicht gecheckt habe, dass es andersrum ist. Und finde es immer spannend, die Originale dann zu hören. Ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so kreativ, obwohl ich selber gerne mache, dann das Original und mit dem Hip-Hop-Song zu mixen. Aber da geht es mir, glaube ich, auch darum, wenn ich es dann noch mache, zu zeigen, guck mal, was ist aus was entstanden, dass man das einfach mal Menschen so zeigt. Diese Platte ist aber steht auch noch was anderes, für was anderes, also wie gesagt, für Beat Lounge, und dass ich ganz froh bin, kein Alkohol mehr zu trinken, weil ich kann die Platte leider nicht mehr hören. Es gab nämlich einen legendären Abend in dieser besagten Scheinbar in Göttingen, wo ich
in der
Rodeo Bar, Scheinbar ist Köln, kommen wir später darauf zu sprechen, Rodeo Bar in Göttingen, wo ich aufgelegt habe, viel Alkohol bei konsumiert habe. Und dann stand die Bierflasche so auf dem DJ-Pult oder ne, so in dem Blattspieler, und irgendwas wollte ich machen und stieß mit meiner Hand an die Bierflasche und das ganze Bier tröpfelte in meine Plattenkiste rein. Und diese Platte war ungefähr 2 Tage alt oder so. Das heißt, ich konnte sie nie wirklich spielen.
Schmerz.
Von daher, Finger weg vom Alkohol.
Ja, definitiv. Definitiv.
Ich habe sie mir auch nicht neu gekauft, seitdem. Ich habe sie auch nicht mehr gefunden.
Mega teuer jetzt. Also wenn die jetzt, ich habe die noch.
Ah, geil.
Aber wenn die gebraucht ist, teuer.
Ja.
Leider.
Yes, das dazu.
Ja, cool. Dann mache ich noch mal. Ach, wir machen mal, weil wir gerade bei den Anfängen meiner Rap-Karriere waren, halte ich diese mal rein. Diese Platte ist, glaube ich, also definitiv ist sie sehr, sehr rar. Und zwar heißt die Tag der Abrechnung und ist ein Sampler. Darauf sind Bands aus Göttingen, Hildesheim und aus Kassel. Hier vorne ist noch der Sticker drauf, Lautes Organ, Mr. Funky Vogelfutter, Cheech und Iacon.
Ach geil.
Und die Platte ist rausgekommen auf dem Label von Ole Hoffmann, a.k.a. DJ Hans Schock, Grüße nach Berlin. Kollege, mittlerweile, damals, man kannte sich. Und es ist so ein Abbild der damaligen Zeit, 94 auf der Szene. Mhm. Und das war wie so ein, wie soll ich sagen, das war wie so ein Booster-Pack auf dem Rücken. Ne? Das kam so raus, man hat gesehen, da sind Bands, die machen guten Sound. Hier ist auch so ein bisschen, sind ein paar Sachen drauf. Ein so ein Gangsterstück. Eins ist so ein bisschen die No Remorse Richtung, so diese Britcore-Geschichte. Und das war so ein Göttinger Projekt. Hier ist auch die alte Lokhalle vorne drauf, die jetzt ein Kino ist. Also hier ist auch ein geiles Poster damit bei. Und das war alles selbst initiiert, selbst gepresst und so. Und da gab es dann auch die legendären Jams, Hip-Hop meets Hardcore in Göttingen und so. Und das hat halt wirklich eine ganze Generation repräsentiert. Auch wie geil das ist, hier so Infos zu den ganzen Artists. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Stück Göttinger, Hildesheimer, Kasseler Musikgeschichte. Hier einfach geiler Style mit so einem Beipackzettel.
Hammer.
Also die gibt's definitiv, glaube ich, nirgendwo mehr. Vielleicht hat der Ole noch ein paar. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Stück Zeitgeschichte, was aus meiner alten Heimat Göttingen am Start ist. Und leider, soweit ich weiß, nur diese eine, also in dem Zeitraum gab es nur dieses eine Stückchen Vinyl.
Ja, ist cool. Wir waren ja beide zu Gast bei Nadim für das Doku-Format Rap aus Kassel.
Genau.
Hast du die da vorgestellt? Oder ist das mehr ein Göttinger Projekt?
Das ist Kasseler eigentlich Projekt? Eher, ich glaube, aus Kassel ist wirklich nur Cheech und Iacon drauf. Mhm. Aber das war eher so ein Göttinger-Hildesheimer Projekt.
Ja.
Ja.
Weißt du, was Ole jetzt macht?
Der war ja eine ganze Zeit lang in Berlin mit dem Cassiopeia aktiv.
Ah, okay.
Und ich glaube, jetzt hat er ein Vinyl-Café, also ein Plattenladen und Café. Das war ist so mein letzter Stand. Also ich sehe ihn immer nur am 1. Mai zum Graffiti-Malen in Göttingen.
Ja. Ich wollte einen ganz schlechten Gag machen, weil ich muss sagen, vielleicht ist es ja der Outdoor-Ole auf Fehmarn, wo diese Funktion
er ist es nicht. Nee, der ist noch aktiv und legt auch, glaube ich, noch ein bisschen auf. Sein Soundsystem heißt Born to Roll.
Okay.
Eigentlich relativ bekannt mit DJ Dister oder Dister.
Ja.
Und
aber in Berlin noch?
In Berlin, ja. Genau.
Okay. Ich fand das faszinierend. Vielleicht habe ich es jetzt auch erst wieder nur wahrgenommen. Das gab es schon die ganze Zeit durchgehend, dass dieses Thema Vinylcafé wieder so aufkommt.
Mhm. Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Konsumenten sozusagen von Vinyl jetzt, irgendwie auch eine gemeinsame Schnittmenge haben, dass sie Kaffee ist ja irgendwie, gehört das zusammen.
Ja.
So finde ich. So ein bisschen auch wie Rauchen, obwohl ich Rauchen jetzt nicht promoten will. Aber ich finde, es gibt auch ganz viele Jazzbars, in denen noch geraucht werden darf. In Köln, glaube ich, im Metronom, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob man da noch rauchen darf. Aber irgendwie passt das ja irgendwie zusammen. Aber so Kaffee und Vinyl diggen, also ich meine, ich glaube, es ist eher so ein bisschen die Leute, die keinen Bock haben zu sitzen die ganze Zeit da in so einem Café, die können dann halt auch irgendwie was machen.
Mhm.
Also ich finde, Kaffee ist was zum Genießen und auch so ein bisschen was Nerdiges. Und Vinyl ist auch so was Nerdiges.
Ja, ihr liebt das ja total. Und da können wir gleich mal ein bisschen Werbung machen. Wahrscheinlich ist es schon durch. Beats, Rhymes and Love, die erste Live-Podcast-Aufnahme wird ja in einem Vinyl-Café stattfinden, nämlich im Vinyl-Café in Bremen. Wahrscheinlich könnt ihr euch jetzt die Folge anhören. Wir werden es verlinken in den Shownotes, wenn sie schon draußen ist. Da freue ich mich drauf. Genau. Bin ich dran? Ja, ne?
Du bist dran, ja.
Next Platte.
Show me what you
kann man ja mal merken, ne? So. Bei Werbung verändert sich direkt meine Energie immer. So, massive Töne, Schallplatte. Habe ich auch mitgenommen, weil sie auch einen Moment mit dir gemeinsam verbindet. Ich habe fast nur Platten dabei, die gemeinsame Momente von uns
großartig verbinden. Großartig, das auf.
Massive Töne ist, ich mag ja gar nicht über sowas zu sprechen. Ich bin nicht so Fan von massiven Tönen. Ich finde sie jetzt so okay. Sie holen mich jetzt nicht so richtig ab, haben mich auch nie richtig abgeholt.
Diese Platte hat mich abgeholt, definitiv.
Ja, diese Platte hat mich eigentlich auch nur wegen einem Song abgeholt. Das ist nichts Nutz.
Auf jeden Fall.
Ich liebe den Text.
Absolut.
Den Beat. Unfassbar krasser Song. Und den Song habe ich gespielt zu einem, ich glaube, es war eine Release-Party von dir, ein Album in der Scheinbar. In Köln, da hattest du
Super Chrome Hi-Fi habe ich da released.
Genau, ja. Super Chrome Hi-Fi hast du da released und da haben zwei andere Leute noch mit aufgelegt. Und ich meine mich zu erinnern, dass als ich diesen Song aufgelegt habe, die größte Resonanz kam. Das weil kann gut alle sein. Anderen, die da auch aufgelegt kamen zu mir, war geil, geiler Song und so. Und auch ich fühle diesen Song und verbindet die immer mit diesem Abend. Das hat jetzt gar nichts vom Titel her, nichts Nutz mit uns zu tun.
Ja.
Nein. Und ich mag einfach diesen Song und Mackie Berlin Nuts hat ja auch auf seinem Album Lieblingsloser, auf seinem Album Gold einen Song namens Lieblingsloser und dieser Song ist auch diesem Song nichts Nutz gewidmet, sozusagen. Und was ich faszinierend fand, ich war ja auch nie Fan von GBZ aus Berlin. Mochtest du die?
Also GBZ, nicht Afrodelic, sondern Mann.
Ja, genau, Harris und ja, der andere. Oh Mann. Also, sorry, no
Bronson. Sorry.
Ja, die ja legendary sind, muss man einfach sagen. Musik habe ich damals, konnte ich nicht mit resonieren. Und waren ja live schon immer krass. Specialists, genau.
Oh Mann, ey.
Das Album hieß, ne? Ja. Gras, Becks.
Zärtlichkeit.
Zärtlichkeit, genau. Specialists, genau. Und ich mag aber Harris total in Interviews. Mhm. Ich gucke mir total gerne Interviews mit ihm an. Der legt jetzt irgendwie auch als DJ auf.
Tight, Alter.
Genau. Tight, Alter. Und ich fand das so krass, weil ich hatte die immer so verortet, von der Musik her auch immer, auf jeden Fall ein Genre, wo ich sagen würde, die feiern auf keinen Fall so diese Ära massive Töne und so weiter. Und dann hat er jetzt vor kurzem erst in einem Interview erzählt, dass das, was ihn zum Hip-Hop gebracht hat, massive Töne waren.
Okay.
Krass. Weil er die irgendwo auf einer Jam in Berlin gesehen hat und gesehen hat, Alter, krass, so kann man auch rappen.
Mhm.
Das möchte ich auch machen. Und das fand ich total, also ich fand das total schön, aber auf der anderen Seite habe ich es irgendwie nicht zusammengebracht, weil für mich sind die beiden einfach so komplett auseinander, was jetzt so den Style angeht. Mhm. Aber trotzdem fand ich es schön, dass trotzdem, wo man immer sagen würde, Berlin macht immer ihr eigenes Ding und alles, was so 90er Jahre Boom war, alles, dass die trotzdem schon dadurch beeinflusst sind. Das fand ich auch krass, dass Sido das ja auch gemacht hat auf diesem 3011-80 Track, wo der so ganz viele Leute eingeladen hat, die ihn beeinflusst haben. Mhm. Da waren ja dann hier Fettes Brot war da drauf, Fanta 4 und so Leute, wo man auch immer erstmal denkt, okay, krass, so ein Rapper.
Ja gut, aber das muss ja nicht immer heißen, dass wenn du sozusagen von jemandem inspiriert bist, dass du dann sich irgendwann genauso anhörst. Ja,
absolut,
ne?
Klar.
Ist ja, ja eher ein positives Merkmal, dass er dann sich komplett anders entwickelt hat. Ne?
Ja.
Und auch GBZ ja auch.
Ja, aber ich hätte es trotzdem nicht zusammengebracht. Ja. Fand es total interessant zu hören.
Ist es auch.
Gut, das mit Massive Töne.
Ja, okay.
Ach, Traumreise ist natürlich einer meiner Lieblingssongs von denen. Der Beat.
Traumreise, das war aber schon ein bisschen später.
Ja, der Text ist natürlich viel zu catchy und so. Aber Beat liebe ich.
Ja, dann geht's weiter. Ich habe hier eine Platte mitgebracht. Kennen vielleicht auch nicht so viele. Second to None.
Mhm.
Die beiden Rapper K und The D, glaube ich, wofür auch immer The D steht, produziert das meiste auf jeden Fall mit der Hand von DJ Quick drüber.
Mhm.
Und auch so Features drauf wie AMG zum Beispiel. Und ich weiß gar nicht, ob Hi-C auch dabei ist.
Bitch better have my money.
So ist es. Also Bay Area Sound 1992. Und da schließe ich jetzt mal an das, was wir eben gesagt haben. Also ich muss auch sagen, dass mich eigentlich zum Anfang meines Rap-Hörens hat mich der Bay Area Sound viel mehr gecatcht als zum Beispiel New York Sound.
Mhm.
Ich fand, da war das Melodiöse und der gesampelte Soul und Funk, also der länger gesampelte Soul und Funk, irgendwie für mich interessanter, weil es einfach mehr Melodie hatte und ich auch ja wirklich angefangen habe mit zwei Live-Bands und wir dann natürlich mit ganz anderen Einflüssen auch gearbeitet haben. Aber ich habe, glaube ich, zuerst viel mehr West Coast und so gehört als dann später. Ich weiß gar nicht mehr, welche Platte es dann wirklich so aufgetan hat. Also entweder war es die Jeru Sunrises in the East oder irgendeine Gangster. Also ich glaube, die Hard to Earn von Gangster oder irgendwie sowas. Was ich aber zu der Second to None Platte, die da drauf ist, also diese Platte habe ich mir erst später dann irgendwann in London gekauft. Es gab in Göttingen damals ein CD- und Plattenladen, der hieß Scheibenbeißer. Und der hatte die Option, man konnte sich CDs für eine Mark am Tag leihen.
Okay.
Und natürlich broke as fuck, wie wir damals halt waren, oder ich auf jeden Fall, habe ich mir dort immer CDs geliehen und dann auf Tape überspielt. Und ich glaube, ich habe mir alles ausgeliehen an Rap, was der hatte, weil der Scheibenbeißer war jetzt nicht so gut sortiert. Der hatte halt ein kleines Rap-Fach und der hatte aber tatsächlich diese Platte halt auch. Und immer wenn ich ein Lied, das werde ich dann auch in die Playlist rein posten, und zwar heißt das Let the Rhythm Take You.
Mhm.
Ist irgendwie auch super cheesy, aber ich erinnere mich daran, ich saß in meinem Kinderzimmer, lag auf dem Boden, hab Gameboy gespielt, Skate or Die, und dieser Song lief und ich war einfach, da war meine Welt in Ordnung, 100% in Ordnung. Ich weiß es noch wie heute. Ich krieg auch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Dieser Song fängt halt an, die fangen halt so an zu singen.
Mhm.
Und ich zocke Gameboy, ich hatte keine Schule, es war irgendein Wochenende, meine Eltern waren vielleicht gar nicht zu Hause oder irgendwas. Ich war so ganz alleine um diesem Gameboy und ich dachte einfach, ja, okay, das ist es. Das ist Glück. So im Nachhinein. Und das verbinde ich immer mit diesem Track. Das war so einer der raren Momente, wo du checkst, wie geil es sein kann. So, und das verbinde ich halt mit diesem Song. Deswegen habe ich die Platte halt mitgenommen.
Ja, geil.
Ja.
So, jetzt kommt eine 12-Inch, eine Maxi. Einer meiner absoluten Lieblingsrapper, Carmen. Kanye West produziert, Lied Go. Und vor allem der Remix mit Joy Delalani. Finde ich grandios. Und auch das verbinde ich mit einem Moment mit dir. Da haben wir nämlich zusammen in der Scheinbar aufgelegt. Und das passt jetzt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Wo du gesagt hast, das ist so pures Glücksmoment für dich gewesen. Das war ein Moment, da ging es mir eigentlich gar nicht gut, weil wir da tierisch im Struggle mit Immergrün waren.
Okay.
Und das Auflegen hat mich da ja immer so schön rausgeholt. Und ich kann das gar nicht richtig nachmachen. Du hast diesen Song aufgelegt. Und dann kommt ja dieses Go und das ist ja wie so ein bisschen abgeht. Und da hast du auch so diese Platte so hoch und so, komm, Thorsten, lass es jetzt abgehen. Und das war so ein schöner Moment einfach. Also kann man, glaube ich, kaum in Worte jetzt fassen, sagen, ja, okay. Aber das verbinde ich damit. Das ist auch pures Glücksgefühl für mich gewesen.
Okay.
Obwohl es mir eigentlich echt nicht gut ging, weil ich so viel anderen Stress mit Immergrün und auch eine Existenzängste und was damals da alles so mit im Raum war, hat mich dieser Song da einfach rausgeholt. In der Scheinbar. Und das ist total interessant. Ich treffe ja nachher Arndt, hatte ich das ja erzählt. Als ich den zuletzt getroffen habe, vor 2 Jahren oder so, da saßen wir alten Knacker auch in der Scheinbar. Und da sagte er mir, weil es ihm auch irgendwie da zu dem Zeitpunkt nicht so gut ging, er so ein bisschen überlegt hat, meinte, boah, eigentlich so, ne, von außen betrachtet habe ich alles, ne, wo andere sagen, hey, du hast doch eigentlich alles. Und er fühlte sich aber nicht gut und sagte dann, Thorsten, manchmal, nicht oder manchmal, ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, beneide ich dich darum, dass du so glücklich bist und vor allem durch so einfache Dinge wie Musik. Mhm. Ne, dir reicht ein Song und du bist total glücklich. Und da hat auch gerade ein DJ aufgelegt und dann hat er, boah, damals wusste ich das noch, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, da wusste ich auch genau, welchen Song der DJ gerade gespielt hat und er sagt, Arndt mir, also erstmal fing er an zu grinsen und meinte, Thorsten, das ist ein Song, den hast du früher auch immer gespielt. Grand Puba, I like it.
Okay.
Grand Puba, I like it. Und da saßen wir zusammen in der Scheinbar, beide eher kurz vor 50, ich schon 50 gewesen. Und da haben wir uns einfach gefreut, dass da Grand Puba läuft, I like it. Und er vorher auch eigentlich melancholisch gewesen. Und das finde ich so schön an Musik, diese Glücksmomente, die es einfach kreieren kann.
Ja, also ich glaube, man muss sich, oder für solche Momente musst du dir dieses Türchen und auch diese Empfängnis einfach offen halten. Ne? Mhm. Ich meine, wir wissen es ja alle, ne? Irgendwie geht das ja dann durch so die ganzen Stressfaktoren, geht ja das Auge für sowas zu. Man ist nicht mehr sensibel für solche kleinen Sachen, ne? Und ich habe das ein bisschen wieder erfahren, einfach auch durch meine Tochter, durch die Geburt meiner Tochter, wie das Kind sich in so einem Moment verlieren kann. So, da hat die mir wieder so viel gezeigt und auch so, dass man ein bisschen ruhiger werden muss, nicht immer sagen, komm, ey, jetzt mal weiter, wir müssen mal weitergehen, sondern nein, wir sind jetzt hier in dem Moment und ich bin froh, dass ich das immer noch habe, ne?
Ja.
Und da könnte ich jetzt direkt auf meine nächste Platte
übergehen. Absolut, hau rein.
Nämlich, bei so vielen Platten, die man hat, ist natürlich immer schwer zu sagen, was sind so deine Lieblingstracks. Mhm. Aber dieses hier, Mr. George Duke, das ist eine 12-Inch auch, ist, glaube ich, einer meiner allerliebsten Songs aller Zeiten. Also ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal gehört habe. Ich kann nur sagen, dieser Song ist einfach von vorne bis hinten, also so ein Boogie-Stück, ein bisschen Abtempo. Aber der ist vom Mischen, vom Mastern, auch diese 12-Inch klingt einfach so fantastisch. Und ich habe sie dann, kurz bevor ich dann hierher, vor 2 Tagen, habe ich einfach abends mal aufgelegt und meine Tochter hat es dann einfach gehört aus ihrem Zimmer, kommt einfach rein und wir haben halt zu diesem Song, der geht 5-6 Minuten oder sowas, einfach getanzt, weil das einfach so ein großartiger Song ist. Ja. Er nimmt dich einfach sofort mit und sie ist zum Glück auch empfänglich für solche Dinge und das ist auch ein Song, den kannst du immer auflegen und ich werde immer dazu tanzen. Und ich glaube, das ist, ja, deswegen habe ich den mitgenommen. Also ich glaube, wenn er nicht so geil wäre, würde ich sagen, den könnte man auf meiner Beerdigung spielen. Aber ja, das wäre ziemlich weird, wenn der auf einer Beerdigung läuft. Aber ey, den spiele ich wahrscheinlich hoch und runter auf meinem 50.
Ah.
In 2 Jahren.
Ach, 2 Jahre noch.
Ja, ein bisschen guck noch.
Boogie, Baxter Boogie, habe ich mich ja früher mal genannt.
So ist es.
Da muss ich immer dran denken. Als ich noch ein Immergrün hatte, wir hatten so eine Kreidetafel in der Küche hängen, da hat man eigentlich immer draufgeschrieben, wenn irgendwas ausgegangen ist. Irgendwie, weiß ich, Milch kaufen oder irgend sowas. Und da habe ich irgendwie an, ob mit diesem Namen irgendwie so Baxter Boogie und eine Mitarbeiterin, von mir hat das irgendwie nicht richtig verstanden, eine Baxter Boogie, wofür steht das jetzt? Und dann wollte die eine Nachricht für mich auf die Tafel schreiben und hat da Back, also wie rückwärts, Back Star Boogie.
Baxter-Boogie, Alter.
Das, was du so süß. Also, da habe ich doch ein Foto von. Yes! So. Letzte Platte schon, ne?
Eine hätte ich noch. Also, echt? Du hast noch eine. Ich habe noch eine.
Aber du hast doch angefangen. Nee? Müsste ich noch 2 haben da?
Ja, was ja.
Habe ich mich verzählt.
Hast dich verzählt? Bei 5 ist das schwer.
Ja.
Ich leg dir schon mal.
So weit kann ich nicht zählen. Gefühlt habe ich noch eine Platte. Also, ich nehme die jetzt erstmal. Auch die wahrscheinlich überraschend. Roy Marquis,
okay.
Der 2. Herzessenz heißt die Platte. Und die Platte habe ich eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie mir die liebe Christiane geschenkt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe immer gedacht, die gibt's überhaupt nicht mehr. Und habe immer gesagt, boah, wenn ich die Platte nochmal hätte. Und das ist krass. Weißt du, es gibt so Menschen, da sagst du irgend sowas so beiläufig. Mhm. Und zack, schenken die dir das zum Geburtstag. Krass, also Christiane, vielen Dank dafür. Und weißt du, warum ich diese Platte unbedingt haben wollte?
Jetzt bin ich gespannt, weil da habe ich gar keinen Bezug zu. Also ich kenne Roy Marquis, aber zu dieser Platte gar nicht.
Da ist ein Song drauf, den ich übelst krass finde. ein bisschen Trommelwirbel machen. Mir ist nur ein Name nicht eingefallen.
Nach der Werbeeinblendung.
Genau. Es gibt einen Reaction-YouTuber, ist macht auch so einen Hip-Hop-Podcast, der sagt immer, es gibt keine Folge ohne ihn. Und meint Bushido damit. Oh, aber den meine ich jetzt nicht.
Oh Gott.
Auf mich bezogen, es gibt fast keine Folge ohne ihn. Es ist Dendemann.
Ach so, ja, okay.
Und da ist nämlich Siebenschläfer drauf.
Okay.
Ein unfassbarer Dendemann-Track.
Ja, doch, den kenne ich. Aber sonst kenne ich die Platte, glaube ich, gar nicht.
Siebenschläfer, ein unfassbarer Dendemann-Track. Und über diesen Track habe ich auch Master Ace kennengelernt. Also musikalisch kennengelernt. Weil wenn Dendemann ihn live spielt, nimmt er, warum auch immer, nicht das Original-Instrumental, was Bombe ist. Er nimmt immer von Master Ace, von dem Song,
Beautiful?
Beautiful, okay. Genau.
Das von Kool-Aid produziert.
Ja.
Das ist auch ein Ding.
Und rappt da drüber. Und
ja, wahrscheinlich hat der Roy Marquis irgendwie keinen Bock gehabt, das Instrumental rauszurücken. Deswegen.
Kein
aber das Beautiful-Instrumental ist auch...
Ja, killer.
Ja.
Ja. Dendemann, die Lyrics of Beautiful Instrumental, aber auch auf dem Original-Beat.
Mhm.
Killer, meiner Favorite Dendemann.
Okay.
Tracks.
Jo. Ja, dann mache ich hier mal nochmal ein. Und zwar eine 7-Inch. Und zwar eigentlich so habe ich die immer gekauft. Die steht so ein bisschen stellvertretend dafür. Also das ist tatsächlich auch eines meiner liebsten Tunes und Songs. Sweet Lady von Tony Curtis auf dem, ja, wie heißt der Rhythm? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch gar nicht so schlimm. Aber was ich zu diesen Platten sagen will oder zu dieser Platte ist The Joy of Digging, also dieses Plattensuchen. Und zwar in Göttingen gab es Ecke Rote Straße, wenn man zum Wilhelmsplatz reingegangen ist, einen Laden, der war vielleicht so von der Grundfläche nicht größer als hier das Studio. Das ist ja schon riesig mit seinen 240 Quadratmetern. Nein, aber ich würde sagen, der hatte auch ungefähr 20, 25 Quadratmeter. Und das hieß Phonotorium. Mhm. Und war aber eigentlich kein Plattenladen, war eher so ein, ich hoffe, das ist jetzt nicht böse, aber so ein ESO-Laden, wo man so Tücher bekommen hat, die gebartigt waren, Räucherkerzen, Trommeln, alles, was so ein bisschen esoterisch war. Super netter Typ, der da gearbeitet hat. Und der hatte dann, und ich bin da irgendwann mal reingegangen, und ich glaube, ich habe damals, wollte ich irgendwie Haarfarbe oder sowas kaufen. Und der hatte halt auch so Haarfarben. Und dann habe ich gesehen, er hatte in der Ecke 4, 5, 6, 7 Schuhkartons mit, 7 Inches. Und ich habe einfach so dazwischen geguckt und dann habe ich gesehen, das sind alles halt diese Jamaica-Singles. Und dann habe ich ihn gefragt und dann meinte er so, er hätte, glaube ich, irgendeine Connecte und so. Und dann habe ich im Laufe der nächsten Jahre, ich habe dem, glaube ich, keine Ahnung, die haben 5 Mark gekostet, das Stück.
Hm.
Und ich konnte da ewig hören. Ne? Also da war kaum jemand drin, die haben sich auch nie für Platten interessiert. Und er hat mich einfach hören lassen. Die ganze Zeit hatte ein Plattenspieler, einen Kopfhörer. Und ich glaube, ich habe da stundenlang, ich habe alle Singles durchgehört und halt einfach die besten Sachen halt irgendwie mitgenommen. Und die... Also ich habe immer noch so 100, 120 Stück aus dieser Zeit, habe ich halt immer noch zu Hause. Und das Original oder beziehungsweise ich habe mal auf einem Flatline-Mixtape, auf so einem Dancehall-Flatline-Mixtape gab es diesen Song Sweet Lady von einem Artist Scatter. Und ich suche den bis heute. Dieser Tune, den gibt es meiner Meinung nach nur auf diesem Mixtape in dieser Version. Und der singt halt dieses Sweet Lady einfach so großartig auf so einem Up-Tempo Dancehall-Rhythm. Und dieses Tony Curtis ist wohl das Original. Er hat das wohl gecovert. Und den gibt's halt, das ist so ein eher so ein richtiger Reggae-Love-Boat-Reggae-Rhythm. Und ich habe den sogar doppelt und auch die ganze Selection davon, weil das einfach so ein großartiger Rhythm und auch so ein wunderschöner Track ist. habe ich immer gedacht, der läuft auf meiner Hochzeit. Ist er dann nicht gelaufen aus logistischen Gründen, aber ja, ist auf jeden Fall einer meiner auch All-Time-Favorite-Songs. So, und was ich sagen wollte, ist so dieses verlorene Moment sein in diesem Phonatorium, den es leider nicht mehr gibt. Mhm. Natürlich können solche Läden heute leider nicht mehr überleben. Mhm. Und dann sich einfach in so eine Welt rein und hören, in diese teilweise total sandigen Seven Inches, die wirklich aus Jamaika da gekommen waren, und ja, einfach großartig, so eine ganz andere Welt entdeckt. Also, und dann habe ich dann halt auch angefangen, so die Reggae- und Dancehall-Sachen zu sammeln.
Hm.
Das zu dieser Seven Inch.
Geil. Ja. Ich wollte noch einen Moment erzählen, eigentlich vorhin, als wir bei der Rodeo-Bar waren.
Ja.
Wo mir das mit der Bierflasche und der Plattenkiste passiert ist. Ein anderer wunderschöner Moment tatsächlich, an den ich mich erinnere. Die Platte habe ich nicht mitgenommen. A, weil ich es irgendwie cheesy finde, wenn ich jetzt Platten von dir selber mitbringen würde und die hier vorstellen würde. Außerdem habe ich sie schon in einer anderen Folge vorgestellt. Und Solo in Blue.
Okay.
Und da hast du ja einen Song drauf, Diana fragt. Ich glaube, die Geschichte hatte ich hier bestimmt schon 5-mal erzählt. Da habe ich diesen Song aufgelegt in der Rodeo-Bar, und auf einmal stand ein Mädel vor mir mit Tränen und meinte, der Song ist so schön.
Also basierend auf dem Sample von Diana Ross, Mahagoni Soundtrack, deswegen fragt sie, do you know where you're going to? Deswegen heißt der Song Diana fragt oder Diana fragt. Ja, also es ist natürlich so ein, ja, wie soll man sagen, Coming-of-Age-Produkt.
Ja.
Damals, das habe ich ja auch Anfang der 2000er in Kassel aufgenommen. Und ja, ich würde jetzt schon sagen, wenn man so in der gleichen Altersspanne ist und sich auch diese Fragen stellt, weiß man, wo man hingeht, ist das gut so, wird es gut werden, kann ich mir schon. Und das ist natürlich das größte Kompliment, was halt so geht, ne? Also ist schön, dass das sozusagen jemanden erreicht hat und dass auch jemand zugehört hat. Weil so Barmusik ist ja oft irgendwie für manche sogar störend.
Ja.
So, da läuft irgendwas und kann mich jetzt selber nicht verstehen, meinen selbstdarstellerischen Moment gerade, was weiß ich. Ja, also das, sowas, dafür macht man es halt, würde ich sagen. Also ja, dafür mache ich's.
Yes, geil. Das schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank. Haben wir jetzt alle Platten? Ich habe durchgezählt. Ich habe 5.
Alle Platten jetzt vorgestellt.
Hast du dich verzählt?
1, 2, 3.
Aber wenn er doch anfängt, dann muss ich doch eigentlich
den 6. Ja. Ich hab die 7-Inch mitgebracht. Bonus. Die wollte ich eigentlich mit der Reggae zusammen erzählen. Das
Bonus.
Ja.
Geil.
So ist
yes.
Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, danke dir.
Sehen uns noch. Jetzt.
Cheers. Ja.
Ciao.
Peace.